Das Thema des heutigen Sonntags ist ganz schlicht: die Überwindung einer Krise, die keiner bemerkt. Ich bin ja vor einiger Zeit im Krankenhaus gewesen und da ist rausgekommen, dass ich im Schlaf Atemaussetzer habe und davon habe ich auch nichts gemerkt. Wir alle kennen das aus dem Gesundheitsbereich, dass man Probleme haben kann, die man erstmal nicht feststellt, die einen überraschen, wenn der Arzt dann sowas auf den Tisch legt. Aber dasselbe gibt es auch im geistlichen Leben. Nennen wir es mal so: eingespurte Abläufe, äußeres Engagement, aber gleichzeitig innere Christusferne im Herzen. Es läuft, aber keiner kriegt mehr mit, wohin. Der auferstandene Christus beleuchtet jetzt mit dem Licht seiner Herrlichkeit eine Gemeinde, von der gleich die Rede sein wird, an der die Wohlstandsevangelisten unserer Tage ihre helle Freude hätten. Also wenn geistlicher Erfolg sich in Wohlstand misst, war das eine sehr geistliche Gemeinde. Also man kann sich das so vorstellen: ein Gottesdienst gefüllt mit erfolgreichen Geschäftsleuten, die so viele Mittel bereitstellen, dass sich in dieser Gemeinde nur jede denkbare Aktivität bezahlen lässt. Wissen Sie, ich habe jetzt mal ein Bild gesehen, das ging mir nach. Da hat einer einen Goldfisch geangelt, aber nicht so eine halbe Zigarre, sondern der war so groß, den musste der auf beiden Armen tragen, so ein Goldfisch. Also ein richtiges Riesenteil. Von der Sorte Goldfisch schwammen im Gemeindeteich der Gemeinde einige Exemplare rum. Die waren so schwerreich, dass es keinen Engpass gab. Die konnten sich einen eigenen Pfarrer leisten, die brauchten kein Schwesternkirchenverhältnis. Am Fluss Lykos gelegen war Laodicea ein Bankenzentrum. Die Stadt galt als eines der reichsten Handelszentren im alten Orient. 160 Kilometer von Ephesus entfernt hatte selbst der Apostel Paulus diese Gemeinde im Blick. In Kolosser 2, Vers 1 schreibt er von einem Ringen um Laodicea, die Gemeinde, um des Christusgeheimnisses willen. Das ist interessant, das sagt er: in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Offenbar wackelte der Stuhl an der Stelle schon etwas früher. 60 nach Christus, das muss man sich mal vorstellen, gab es da ein Erdbeben. Da ist eine relativ große Zerstörung entstanden. Und jetzt kommt's: da hat sich die Kommune hingestellt und hat gesagt, wir brauchen keine äußeren Gelder, wir stellen keine Anträge, wir finanzieren den Wiederaufbau völlig selbst. So ging das dazu. Reichtum und Erfolg im Leben können dir ansehen, aber keinen Glauben geben. Das geistliche Leben musste nun bestritten werden ohne äußere Nöte und Engpässe. Es macht eben etwas mit uns. Wenn ich kaum für etwas mehr glauben muss, weil alles da ist, verstehst du? Es macht etwas mit mir, wenn ich um nichts kämpfen muss, weil alles verfügbar ist. Wenn ich mich sozusagen in ein gemachtes Nest setzen kann, das immer trägt. Das macht etwas mit unserem Glauben, so nach dem Motto: wir managen das schon, wir kriegen das hin. Reichtum macht die Sünde unsichtbar. Das ist eine Wahrheit, die an der Heiligen Schrift an verschiedenen Stellen erwähnt wird. Ich komme später noch darauf zurück. Ein verfolgter Christ hat ja mal zu einem westlichen Missionar gesagt: wir bitten euch, dass ihr in eurer Freiheit die Maßstäbe geistlichen Lebens beibehaltet, für die wir hier verfolgt werden. Ein weises Wort. Besonders für diejenigen, die in der, ich sag mal, die in einer Wohlstandslage sind. Und aus Sicht vieler Länder der Welt leben wir alle in einer Wohlstandsblase. Also so ganz weit, auch wenn die Goldfische nicht ganz so groß sind bei uns, aber so ganz weit sind wir von dieser Situation nicht entfernt. Man kann also sagen: wo kommt der Reichtum her? Die Stadt Laodicea hatte erheblichen Reichtum durch Handelserfolge. Auch das Reich Gottes wird ja mal mit einem Händler verglichen, der gute Perlen sucht. Aber nicht mit einem Händler, der sein Herz an das Geld verschenkt hat. Und das war hier anders. Der eigene Erfolg stand im Zentrum. Jesus spricht vom geläuterten Gold, das sie von ihm erwerben sollen. Damit nimmt er ihr Denken in Handelskategorien auf. Erheblicher Reichtum entstand auch durch die Bekleidungsindustrie. Die hatten Schafe, also richtige Schafe. Die hatten so ein schwarzes Fell mit violettem einmelierten Farbeinschlag. Das war damals der letzte Schrei. Und deswegen hatten die eine Bekleidungsindustrie, da wurden denen die Teile aus der Hand gerissen. Jesus spricht von der Blöße, der Nacktheit. Erheblichen Reichtum gab es dort auch durch medizinischen Fortschritt. Aus Nardenöl gab es eine Salbe, die dort hergestellt wurde, die Ohrenentzündungen sozusagen heilen konnte. Und außerdem gab es die Tephra-Phrygia, das beste Mittel gegen kranke und schwache Augen. Also wer Augenprobleme hatte, der lief dahin oder ließ sich die Medikamente schicken. Deswegen spricht Jesus von der Augensalbe. Also Körperkult und Wohlstand waren hoch im Kurs, aber das geistliche Leben befand sich im Konkurs. Und somit möchte ich diese wenigen Verse lesen aus Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist, der Heilige Geist, den Gemeinden sagt. Ich möchte einfach mal in einigen Schritten durch diesen Text gehen, weil er für unser geistliches Leben eine Bedeutung hat. Und das Erste, was man hier feststellen kann, ist die Christus-Offenbarung als Hilfe. Wenn Christus sich offenbart, auch wenn er uns überführt von etwas, kommt das immer als eine Hilfe. Es ist immer ein Dienst an uns. Es ist nie ein Bloßstellen oder ein irgendwie heruntersetzen oder demütigen. Die Christus-Offenbarung ist immer Hilfe. Und das, was mich sehr bewegt hat an diesem Text, ist die Feststellung, dass Jesus diese Gemeinde nicht aufgibt. Er ringt um sie. Und ich sage Ihnen mal eins, deswegen sollten wir unsere Ortsgemeinden auch nicht so schnell aufgeben. Denn wir sollten uns schon am Maßstab des Auferstandenen orientieren. Und er hat um diese Gemeinde gekämpft. Das ist der Grund für diesen Brief. Sonst hätte er ihn gar nicht schreiben brauchen. Er hat um sie gerungen, er wollte sie nicht verlieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt geht das hier los. Die Christus-Offenbarung beginnt so, das sagt, der Amen heißt. Also das Wort Amen als Christustitel. Der Amen. Wir denken da an 2. Korinther 1, Vers 20, wo es heißt, denn auf alle Gottesverheißungen ist in Christus das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. das Amen, Gott zum Lob. Und die Übersetzung dieses Titels heißt, er ist treu und er ist wahrhaftig, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Das meint zwei Dinge. Die Annahme des Evangeliums, des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu stellen uns in eine Lage hinein, dass wir sagen können, alle Verheißungen der Schrift werden gültig für unser Leben durch Christus. Gott will seine Zusagen an unserem Leben erfüllen. Nicht, weil wir etwas Besonderes erreicht hätten, sondern weil Christus, weil wir zu Christus gehören und die Zugehörigkeit zu ihm schafft, die Bereitschaft, aufgrund von Verheißungen auch zu beten und sie in Anspruch zu nehmen. Dass er ist der Rechtsgrund, dass wir die Anträge, sage ich jetzt mal so im Bild, die Anträge im Himmel abgeben dürfen. Und nun wird aber gesagt, er ist treu und wahrhaftig. Treu, das bedeutet immer treu auch zur Offenbarung zu Gott, zu seiner Botschaft, und er ist wahrhaftig. Und genau das erinnert uns an Karfreitag. Als Jesus am Kreuz hing, war er der treue Zeuge. Aber er war auch der, der unsere Schuld, die Untreue, die gelebte Untreue gegenüber dem Herrn auf sich genommen hat. Also wenn er als der Treue und der Wahrhaftige vorgestellt wird, aufgrund dessen Werkes wir einen Zugang zu den göttlichen Verheißungen haben, dann heißt das auch, er will vom Kreuz her sein Blut immer neu wirksam werden lassen für unser Leben, dass die ganze Kraft der Gegenwart Gottes uns erfüllen kann. Das erfordert die Inanspruchnahme des Kreuzestodes Jesu. Und zweitens ist er der Erstgeborene aller Schöpfung, heißt es hier. Das heißt, er ist der Auferstandene, dessen Auferstehungsleib uns so daran zeigt, in welche Zukunft auch wir gehen. Tod und Auferstehung Jesu sind das Zentrum des Evangeliums. Aber darum ging es in Laodicea schon lange nicht mehr. Das Zentrum ging an den Rand. Man hatte ja keine Probleme. Selbstherrlichkeit, Selbstgerechtigkeit, Selbstgenügsamkeit, autonome Lebensgestaltung. Alles das hat die Notwendigkeit, sich an Christus zu binden, doch sehr relativiert. Aber das Licht der Christus-Offenbarung ist unabhängig und klar, überführend und trotzdem barmherzig. Im Licht der Christus-Offenbarung kann es deshalb geschehen, dass der Schaden, den keiner merkt, der absolut leise ist und stattfindet, dass dieser Schaden offenbar wird. Und das geschieht uns zur Hilfe. Denn die Not, die ich nicht sehe oder die ich nicht anerkenne, die kann ich auch nicht beheben. Also, wenn Gott zu uns kommt, wie er zu Jesaja gekommen ist, und dann brannten ihm die Lippen, da war auch manches nicht in Ordnung. Egal, wenn Gott zu uns kommt und uns neu berührt, kommt er immer zu unserer Hilfe. Er will etwas ins Lot bringen, das aus dem Fugen geraten ist. Zweitens, die göttliche Diagnose als Überwindungshilfe. Also die hat sich gewaschen. Das kann man nicht anders sagen bei diesem Vers hier. Ich kenne deine Werke, das heißt, du brauchst mir gar nichts erzählen, ich weiß Bescheid. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das heißt, die göttliche Bewertungsskala läuft so. Heiß ist das Beste. Das ist die erste Liebe. Kalt heißt gar keine Liebe. Aber noch schlimmer als kalt ist lauwarm. Das erzeugt einen Brechreiz beim Auferstandenen. Wem viel vergeben ist, hat Jesus mal in Lukas 7, Vers 47 gesagt, der liebt viel. Im Umkehrschluss heißt das, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Da ist die Liebe eben lau. Verstehst du? Eine laue Brühe. Die bräutliche Liebe der Gemeinde war degeneriert und fast verloren gegangen. Es gab keine intime Christusbindung mehr, kein Suchen seiner Gegenwart, keine Abhängigkeit von ihm, keine Sehnsucht nach unmittelbarer Gemeinschaft mit ihm. Das war alles tot. Und keiner merkt es, denn es war ja noch so viel Betrieb vorhanden. Es lief ja. Da ein Lager, dort ein Lager, da eine Rüste. Es lief. Verstehst du? Aber das Herz war weit weg. Man kann also sagen, in Laodicea war die Sündenerkenntnis und die Beichte sehr schwach ausgeprägt. Simon, der Pharisäer, wo diese Ex-Prostituierte reinrannte ins Haus, das war auch so ein lauwarmer Vertreter. Der hat Jesus aufgenommen, hat sich mit ihm beschäftigt, aber hat ihm noch nicht mal Wasser für die Füße gegeben. Verstehst du? Da war kein Interesse an der Person. Ich lasse den mal kommen, der darf er mit mir essen, aber das war's auch. Lauwarm. Und dem sagt Jesus, dir, jetzt mal im übertragenen Sinne, weil dir nicht viel vergeben ist, weil du die Vergebung nicht suchst in deinem Leben, du hältst dich ja für besser als andere Leute, weil du das nicht machst, hast du auch nicht viel Liebe, weil die Liebe zu Christus, die bräutliche Liebe, die wird ja in unserem Leben gezeugt. Es gibt einen Zeugungsvorgang dieser Liebe. Und dieser Zeugungsvorgang steht im genauen Verhältnis zu der Inanspruchnahme des Kreuzes, Todes und der Auferstehung Jesu. Und das tue ich in der Beichte. Da nehme ich das an für mein Leben. Da beschwere ich mich nicht über andere, sondern ich bringe meine eigene Schuld. Und Jesus sagt nun, dort kommt die Liebe, die sich fest, die mit den eigenen Haaren seine Füße abtrocknet. Verstehst du? Diese Nähe, diese Dichte, die kommt dadurch zur Geburt. Und das hat nichts mit der Menge der Sünden zu tun, die dafür zu vergeben sind. Es ist die Frage, ob sie bekannt und ausgeräumt sind, ob die Vergebung empfangen ist oder ob ich denke, ich brauche das alles gar nicht. Ich bin ja sowieso nicht so tief im Schlamm. Interessant ist nämlich, dass in dem ganzen Brief, den kannst du rauf und runter lesen, da wird keine einzige moralische Schuld an die Pinnwand geheftet. Da gab es nicht so viele Scheidungen, die blieben alle treu in ihren Familien. Da war nicht, das lief, verstehst du? Da gab es keine Katastrophen. Aber dass im Herzen das Herz degeneriert zu einem Kühlschrank, besonders was die Gottesbeziehung angeht. Der Heilige Geist, sagt die Bibel, trägt die Liebe Gottes in unsere Herzen hinein. Aber das Problem war in Laodicea der Kaufgeist, der Schöngeist und der Kampfgeist haben den Heiligen Geist verdrängt. Es lief ja. Wir brauchen Christus nicht so dringend. Alle waren fröhlich und lachten über alle Seiten ihrer Kirchenzeitung hinweg. Es läuft. So eine Gemeinde lässt sogar der Teufel in Ruhe. Ohne Anfechtungen und Leiden kann er auch geistliches Leben vermeiden. Die waren nicht in Anfechtungen. Mir fehlt nichts, sagten die. Mir geht's gut, ich habe auch keinerlei Schäden. Die werden vom Teufel in Ruhe gelassen. Und wenn das einsetzt, müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen. Also wenn die Dimension der Anfechtung ausfällt, wenn hier so eine leichte Nummer des Lebens rauskommt, da müssen wir uns wirklich fragen, ob unser Glaube noch Bestand hat. Also, das ist die göttliche Diagnose. Und die göttliche geht noch einen Schritt weiter. Drittens, das Selbstzeugnis der Gemeinde als Problemanzeige. Jetzt wird, also der Auferstandene lässt sich auf ihre eigene Beschreibung ihres Lebens ein. Er zitiert sie. Und das hat eine Bedeutung. So ist es nämlich auch im Endgericht. Wir lesen in Matthäus 12, Vers 37, aus deinen Worten, also aus deinen Worten, die du selber sprichst, egal ob laut oder heimlich, aber aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt oder verdammt werden. Also die Überführung im Endgericht wird so klar sein, dass die Diagnose unseres Lebens an unseren eigenen Worten erkennbar wird. Drei Sätze beschreiben nun die notvolle Situation der Gemeinde. Das kannst du so zusammenfassen: Ich bin reich, Ich habe genug, ich brauche nichts. Ich bin auf niemanden angewiesen. Also ich bin reich, das hat der Kornbauer auch gesagt, der Reiche, bevor es bergab ging, dann auf der anderen Seite vom Leben. Ich habe genug, heißt, ich brauche auch keine brüderliche Hilfe. Ich brauche niemanden, der mich am... mir geht's gut, verstehst du? Ich bin auf niemanden angewiesen. Und drittens, ich brauche nichts, ich bin von niemandem abhängig. Das ist eine gefährliche Lage. Wenn man so unabhängig wird, ich brauche niemanden, ich brauche nichts, auch keine brüderliche Hilfe, dann ist ein Notstand erreicht. Jesus sagt, du bist elend und jämmerlich. Hat sowas nochmal woanders gegeben, habe ich mich gefragt in der Bibel, und da kam ich auf den Reichen, der dem armen Lazarus gegenüberstand. Der hat auch so gelebt, dem ging es gut. Er lebte herrlich in den Freuden, der kannte auch die Propheten und so, das war ein Jude, der sich ein bisschen auskannte, der ging auch in die Synagoge. So ganz viel hat ihm das nicht bedeutet, aber am Ende wachte er auf der falschen Seite auf. Und wo er Lazarus bat, er möge doch zu seiner eigenen Linderung mal herübergeschickt werden, was dann abgelehnt wurde. Dieser Mann war vermögend, aber eben auch weg von Gott. Ein unbemerkter Irrtum. Wisst ihr, manche Krise beginnt mitten im Erfolg. Und dort setzt Christus an. Es ist leichter, Misserfolg geistlich zu verarbeiten, als Erfolg geistlich zu verarbeiten, ohne dass das Herz sich dispensiert von Jesus. Aber Jesus hat auf jedes Übel eine Arznei. Wenn er sich um uns kümmert, wenn er um uns ringt, dann hat er auch einen Ausweg, dann hat er auch eine Antwort. In Jesaja 9, Vers 5, das ist der Abschnitt, der losgeht mit den Worten, ein Kind ist uns geboren, also was mitten in die Adventszeit und die Weihnachtszeit reinstrahlt. Dort wird Jesus vorgestellt als wunderbarer Ratgeber. Jesaja 9, Vers 5, Wunderrat oder wunderbarer Ratgeber. Und genau das findet hier statt, indem wir in Vers 18 lesen, ich rate dir, ich gebe dir einen Rat, der mit einem Herzen voller Liebe entstanden ist, einen Rat, der das Licht der himmlischen Welt im Auge hat und der dir dazu verhelfen soll, dass du in diesen Verhältnissen wieder zu Hause sein kannst, dass du zu ihm zurückkehrst. Diesen Rat aus der himmlischen Welt, den gibt der Auferstandene der Gemeinde, weil er sie nicht aufgegeben hat, weil er um sie ringt und weil er sie nicht verlieren will. Übrigens ist das ein Maßstab zur Beurteilung wahrer Prophetie. Es geistern ja immer mal so verschiedene Prophetien so durch den Äther. Ich sage immer, guck dir an, ob in einer Prophetie, die zur Prüfung vorgelegt wird, ein Ausweg aufgezeigt wird. Eine göttliche Hilfe. Oder ob es dann nur um Schlechtes geht oder nur um irgendwelche Allgemeinheiten. Dieser Text ist Prophetie pur, den wir hier vor uns haben. Das ist direktes Licht aus der Ewigkeit. Und in diesem klaren Licht sehen wir, dass der Herr auch einer Gemeinde, die in Not ist, einen guten, einen verlässlichen, einen aus Liebe geborenen Rat gibt und ihr damit zeigt, du bist nicht abgeschrieben und auch nicht aufgegeben. Ich will mit dir weitergehen und ich zeige dir, wie das geschehen kann. Da gibt es drei Bestandteile. Erst Christus sagt, was ich schon erwähnte, kaufe dir geläutertes Gold. Damit meint er, setz dein Leben für die Dinge ein, die in der anderen Welt, in meiner Welt, wertvoll sind. Und setz dein Leben nicht für die Dinge ein, die du am Grabstein alle wieder verlierst. Also lebe für die Dinge, die wertstabil sind, sodass, wenn du auf die andere Seite hinterm Horizont wechselst, noch was hast. Und dieses wahre Gold kann man auch so übersetzen, dass es der im Leiden bewährte Glaube und die Frucht, die daraus hervorgeht, das ist das echte Gold. Das Gold der Hingabe des Lebens an Christus und seinen Weg, auch das Gold der Einwilligung in seine Führungen. Alles das ist bewährtes Gold. Und da sagt er, kümmere dich darum und nicht nur um das Äußere. Zweitens, kaufe dir weiße Kleider. Die weißen Kleider, wir wissen das ja aus dem orientalischen Grundempfinden, die stehen für die Reinigung des Herzens, so wie Jesus im Zuge seines Einzuges nach Jerusalem, wir haben davon gehört, dann den Tempel gereinigt hat. So soll eben auch unser Herz gereinigt werden. Und Jesus sagte dann später, er bittet um eifrige Buße. Also Buße, die ich nicht auf die lange Bank schiebe, sondern die ich eifrig suche. Also einer solchen selbstverliebten, abgesicherten Gemeinde hilft nur eifrige Buße aus dieser Not heraus. Und dazu brauchen sie die Augensalbe. Damit ist gemeint, dass du zwischen heilig und unrein überhaupt wieder unterscheiden kannst. Weil dieses Unterscheidungsvermögen ist dir verloren gegangen. Du weißt überhaupt nicht mehr, was ich will und was ich nicht will, was mir dient und was mir nicht dient. Du weißt überhaupt nicht, wie ich dich führen will und welcher Weg der richtige ist. Du bist einfach in Bewegung. Aber du hast keine Peilung zwischen rein und unrein, zwischen Sünde und Gerechtigkeit, zwischen Licht und Finsternis. Alles verschwimmt. Wir leben ja heute auch in einer Zeit der Vermischung, wo Schwarz und Weiß immer vermischt wird. Und da braucht es das Licht Gottes, das Klarheit schafft und sagt, hier sagst du ja und hier nein. Augensalbe zur Geisterunterscheidung. Also, kaufe von mir, das heißt, es liegt für dich bereit. Ich habe diese Dinge verfügbar, wenn du sie nur erbittest und für dein Leben in Anspruch nehmen willst. Aber diesen Schritt musst du gehen. Kaufen heißt, du musst dich darum bemühen. Wer was kaufen will, der kann nicht erwarten, dass der Händler zu ihm kommt. Der muss schon da wohin gehen. Und das heißt, mache dich auf, in deinem Leben das Echte zu suchen und lass dich nicht blenden von den vergänglichen Dingen, an die du dich verkauft hast, in weiten Teilen deines Lebens. Und das mündet alles, letzter Punkt, die göttliche Liebe als Glaubensstärkung. Jesus sagt, wenn ich so hart, also der Herr selber nimmt wahr, dass er hier eine harte Rede ausführen muss, damit die aufwachen aus dem Schlafsaal der Gemeinde. Es gibt auch Gottesdienste, das ist ein Schlafsaal. Nicht, weil der Pastor nicht lebendig genug predigt, sondern weil alle gar nicht merken, dass es um sie geht. Die denken immer, es geht um den anderen. Verstehst du? Neben mir. Der muss sich kümmern, aber ich doch nicht. Das ist geistlicher Schlaf. Wenn die Betroffenheit des eigenen Lebens überhaupt nicht mehr erkannt wird, wenn ich daran vorbeischieße, Sonntag um Sonntag. Und jetzt sagt der Herr folgenden Satz, das ist ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 12, hier in Vers 19, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Das heißt, er sagt, indem ich dir mit meinem Licht schonungslos zeige, was los ist bei dir, kannst du daran erkennen, dass ich dich lieb habe. Würde ich dich in Ruhe lassen, dass du in deiner Träumerei weiter vorankommst, müsstest du dir Gedanken machen. Aber weil ich dich störe und aufscheuche aus dem geistlichen Schlaf, kannst du daran erkennen, dass ich mit dir noch was vorhabe und dass ich dich lieb habe. Und dass meine Liebe dir gilt. Also wir müssen uns Gedanken machen, wenn eine Ruhe einkehrt, die man nur noch als Beerdigungsruhe ansehen kann, also wo gar nichts mehr passiert, wo geistlich, wo alles so dahin plätschert, wo auch der Herr nichts mehr unterbricht. Das ist der schlimmste Zustand. Und wir reden ja von Erweckungen, wach auf, der du schläfst und lass dich von Christus erleuchten. Dieses Wort gibt es ja im Epheserbrief. Also dieses Aufwachen heißt, ich verlasse die Träumereien des Reichtums, des Wohlstands, der Absicherung, als könnte mich das tragen im Leben. Ich verlasse das und wende mich wieder hin zu Christus und binde mich allein an ihn. Ich verlasse auch die Urteile der Leute um mich her, ob die gut oder schlecht ausfallen. Auch das kann nicht mein höchstes Urteil sein, sondern ich suche allein sein Urteil über mein Leben. Und wenn ich das suche, werde ich freigesetzt von der Abhängigkeit der Beurteilung durch andere. Und so kommt wieder Leben in das Herz einer Gemeinde, wo der Herr sagt, lauwarm. Und dann sagt er, suche eifrig die Buße. Die Bußprediger sind ja meistens nicht so beliebt, ich sage das mal so, weil das sind immer solche Störenfriede. Die haben immer was rumzunörgeln und rumzujammern und irgendwas schlecht zu machen. Die mag man nicht so. Aber wisst ihr, dass es zur Buße kommt, setzt eine Selbsterkenntnis voraus. Und bei dem Apostel Paulus ist im Zuge seiner Bekehrung die Selbsterkenntnis auch ziemlich heftig ausgefallen. Aber was hat diese Selbsterkenntnis für ein Leben gezeugt, für eine Hingabe gezeugt, für ein Leben hervorgebracht? Das wäre ohne diesen Hammerschlag vor Damaskus überhaupt nicht passiert. Das heißt, wo Gottes Liebe in neuer Kraft zu uns kommt, kommt es zu diesem Erwachen, zu der Störung im Gleichlauf des Lebens. Und diese Störung, die mich hinführt zum lebendigen Weg, den Christus selber darstellt, diese Störung, die fasst der Herr hier zusammen, suche eifrig die Buße. Und dann sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört. Es gab damals zwei Wege, sich bemerkbar zu machen. Ja? Es gab also bei den reicheren Türen vielleicht irgendwie so eine Art Klingel, so ein Klopfeisen, weißt du, wo man sich bemerkbar machen konnte. Man haut da dagegen und das hört man dann überall. Oder man hat eben gerufen. Aber der Herr klopft an und ruft. Das will ausdrücken, er gibt sich Mühe, nicht überhört zu werden. Er ist daran interessiert, dass in dieser Gemeinde seine Stimme neu empfangen wird und dass dieses neue Hören auf seine Stimme einen Aufbruch zu ihm hin, mit dem werde ich das Abendmahl feiern, einen Aufbruch zu ihm hin bewegt. Also, der Herr selber, und das müssen wir hier verstehen, er tut alles Denkbare, um die Gemeinde nicht zu verlieren, um sie neu zurückzugewinnen in der ersten Liebe, in der Hingabe, der Berufung, um diese Veräußerlichung zu heilen, dass sie wieder zurückkommt an sein Herz. Deswegen klopft er an und ruft zur selben Zeit. Er macht sich bemerkbar. Ich habe das im Orient erlebt, wenn da der Fekka Haney vorbeikam, also das war so der Fruit Seller, also der so sozusagen die Gurken und alles so verkauft hat. Der ist da nicht hochgelaufen, die Häuser, der hat unten gerufen und dann haben die so einen Korb runtergelassen aus dem fünften Stock. Und dann hat er seine Früchte reingetan, dann haben die nochmal runtergeleiert, da lag das Geld drin und dann zog er weiter. Der hat also gerufen und da wurde das alles so vereinbart. So stelle ich mir das vor, der Herr ruft. Er will nicht unser Geld, aber er will unser Herz. Und jetzt wird zum Schluss gesagt, wer überwindet? Und damit meint er ja in erster Linie diese Gemeinde, aber auch die diesen Text Lesenden zu allen Zeiten. Wer überwindet? Wer aus dieser Lethargie ausbricht? Dem verspreche ich Throngemeinschaft. Der darf mit mir auf meinem Thron sitzen. Also man fragt sich, warum das ausgerechnet dieser Gemeinde angeboten wird. Das ist eigentlich der Hammer. Den müsste man sagen, du brauchst erstmal ein paar Kilometer vorm Thron, dann musst du dich hochroppen und wieder angleichen. Also da braucht es erstmal einen Weg. Und der Herr sagt, nein, nein, Throngemeinschaft. Wer überwindet, den nehme ich in die engste Gemeinschaft, die es irgendwie gibt. Der sitzt mit mir und meinem Vater auf dem Thron. Das ist der engste, der Platz der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Enger geht's nicht. Das gebe ich denen, die meinen Rat annehmen wollen, die ihn umsetzen wollen, die daran nicht vorbeizischen. Und da bin ich beim allerletzten Aspekt. Wisst ihr, es geht so schnell, dass wir sagen, ja Gott, du hast recht, jetzt habe ich es erkannt. Aber schon einen Tag später haben wir das Ding wieder verloren. Es kommt darauf an, das Reden Gottes nicht wieder zu verlieren, sondern zu kapieren, dass das Festhalten, Umsetzen dieser Worte, die der Herr möglicherweise ganz unmittelbar und persönlich hineingesprochen in dein Leben, dass daran viel hängt und dass diese Umsetzung für dich enorm viel bedeuten kann. Jedenfalls hat der Herr in diesem Text sein Herz ganz weit aufgemacht und er hat gesagt, es gibt von meiner Seite her kein Hindernis. Wenn du nicht an deinen Hindernissen festhalten willst, können wir zusammenkommen und wir können in engste, herzlichste, tiefste Gemeinschaft kommen. Und so möchte der Herr auch zu uns kommen im ersten Advent. Das heißt das, wie soll ich dich empfangen? Genauso. Amen. Herr Jesus Christus, wir staunen über die Größe deiner Liebe und Geduld und über die Herzlichkeit deiner Wege, die du selber gehst und auf denen du uns mitnehmen willst. Darum bitten wir dich, dass unsere Herzen in neuem Einklang mit dir und deiner Führung und deiner Wegführung gebracht werden. Herr, wir wollen dort sein, wo du bist. Wir wollen die Berufung neu annehmen, die du uns gegeben hast, und in neuer Liebe und Herzlichkeit auf dich sehen und dir folgen und die Liebe, die du uns geschenkt hast, sprechen lassen im Blick auf die Entscheidungen, die zu treffen sind. Habe Dank, Herr, dass es deine Liebe ist, die die größten Entscheidungen bewegt und dass du versprochen hast, unser Herz damit zu erfüllen und dass der Heilige Geist sie in unser Herz hineinträgt. Das wollen wir annehmen und aufnehmen an diesem Sonntag. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.